Warum denkt jede Mutter, sie sei die Einzige, die es nicht gebacken kriegt? Heute räumen wir damit auf und Lisa teilt ihre Erkenntnis. Denn sie sagt, es lag nie an ihr oder ihrem Zeitmanagement. Mama-Phase, der Podcast rund ums Mama-Sein. Über Identität, Selbstbild und die Frage, was macht diese Mama-Phase eigentlich mit uns? Hi, ich bin Jasmin, Mama und Podcast-Host. Und ich rede darüber, weil ich der Meinung bin, dass wir im Mama-Alltag viel zu selten über diese Themen sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge Mama-Phase. Schön, dass du uns heute zuhörst. Heute zu Gast die liebe Lisa Segmüller. Sie ist HR-Expertin und Mama von 2 Kids. Auf LinkedIn teilt sie ihre Meinung und Vorschläge, um Arbeitsrealitäten zu schaffen, in denen Menschen langfristig leistungsfähig bleiben und um Vereinbarkeit aus der echten Perspektive von berufstätigen Eltern zu zeigen. Gerade arbeitet sie auch an ihrem ersten Buch, ein Journal für Working Moms. Und genau darüber wollen wir hier heute ein bisschen sprechen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jasmin.
Erzähl doch auch gerne mal, wie war dein Morgen denn bisher?
Bisher sehr gut. Ich habe für mich eine Routine entwickelt, dass ich morgens immer erstmal mit ein bisschen Bewegung starte. Und mir tut das einfach unglaublich gut. Dann die Kinder fertig gemacht. Es ist ja heute wieder etwas sonniger. Das heißt, auch das Alltägliche mit Sonnencreme, Eincreme haben wir schon durchlaufen. Ich würde mir wünschen, es gäbe irgendwann eine Sonnencreme-Dusche, wo ich die Kinder einfach nur reinstellen kann. Und die kommen dann fertig eingecremt raus. Wäre auch für mich persönlich natürlich ganz gut, könnte ich dann auch rein. Aber genau, das ist so der ganz normale Alltag, der dann startet. Und dann sind die Kids aus dem Haus und dann geht's an die Arbeit, genau.
Genau, dann geht der Alltag los. Aber vielleicht ist die Sonnencreme-Dusche ja ein nächstes Projekt für dich, wenn du dein Buch abgeschlossen hast.
Genau, wer weiß. Vielleicht finde ich ja noch jemand, der technikaffin ist, der da mit einsteigen mag, weil Technik, das ist nicht so meine Party. Ich bin eher in den Bereichen HR, Organisationsentwicklung und halt, wie du schon gesagt hast, auch bei den alltäglichen Themen wie Vereinbarkeit und Führung, das sind so meine Steckenpferde, die mich einfach interessieren, vorantreiben und wo ich einfach immer weiter dran arbeiten möchte, Dinge verändern möchte für uns als Gesellschaft, aber natürlich auch für alle berufstätigen Mütter.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich merke auch, ich arbeite ja noch nicht so lange wieder. Es sind jetzt gut 4 Monate und vorher habe ich mir über Vereinbarkeit auch überhaupt keinen Kopf gemacht, obwohl ich ja selber auch im Personalbereich tätig bin. Aber es war halt für mich kein Thema. Alle anderen haben es irgendwie nach außen hingekriegt. Das ist ja auch immer so das Spannende, weil es sieht halt immer so aus, ja, jeder macht das so, das ist ganz normal. Und so funktioniert das einfach. Und jetzt merke ich aber, wo ich selber drin stecke, wie hart man eigentlich struggelt, um es vor allen Dingen nach außen gar nicht so zu zeigen. Und das ist aber ja irgendwie auch ein bisschen das Doofe daran, weil warum verstecke ich das eigentlich so, gell? Ja.
Genau, und da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, weil dadurch, dass nach außen hin das so perfekt aussieht oder ne, die hat alles im Griff, löst das natürlich bei anderen Eltern auch wieder Druck aus oder erzeugt Druck, ja, weil man denkt, oh, warum kriege ich das denn alleine nicht hin? Ja, bin ich diejenige, die ein schlechtes Zeitmanagement hat, weil alle anderen schaffen es ja. Und genau, wenn wir mal ehrlich hinschauen, sind alle Eltern immer wieder in Phasen, mal mehr, mal weniger am Struggeln. Und das hängt nicht mit einem persönlich zusammen. Das kann ich schon mal hier an der Stelle verraten. Das ist etwas, da können sich Eltern von frei machen. Weil, woher kommt das Ganze? Wir haben auf der einen Seite gesellschaftliche Erwartungen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Strukturen und Rahmenbedingungen, die einfach aus einer ganz anderen Zeit stammen. Ja, wo es vielleicht andere Familienmodelle gab, wo einer komplett zu Hause geblieben ist, jemand anderes ist dann Vollzeit arbeiten gewesen. Und wenn ich mir heute die Familien angucke, mit denen ich zu tun habe, dann ist dieses Modell ein ganz anderes mittlerweile. Beide arbeiten, sogar vielleicht auch Vollzeit beide oder einer in Teilzeit, einer in Vollzeit oder auch beide mit reduzierten Stunden und müssen trotzdem ihren Alltag, ihr Leben drumherum organisieren. Und das bei verkürzten Betreuungszeiten zum Teil, das bei jetzt auch unflexibleren Systemen zum Teil. Wir merken es gerade hier in der Stadt, wo ich lebe. In Düsseldorf wird sich nächstes Jahr das Betreuungskonzept der Schulen, der Grundschulen komplett ändern. Also von einem eher flexiblen Modell hin zu einer starreren Vorgabe. Das hat bestimmt alles Hintergründe und das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Nur ich merke einfach immer wieder, dass Eltern so am Struggeln sind und die Schuld bei sich suchen. Aber die Schuld, und das ist so ein Thema, was wir rauskriegen müssen aus den Köpfen und vor allem aus den Herzen der Eltern, weil wir machen und tun alles, um die nächste Generation ranzuziehen und das in einem System, was für Eltern, wo beide arbeiten, gar nicht gemacht wurde.
Du hast gerade was sehr, sehr Gutes gesagt. Das habe ich mir nämlich auch nochmal notiert. Und zwar, zeig mir eine Mutter ohne schlechtes Gewissen. Das war die Headline eines LinkedIn-Posts, über den wir beide ja überhaupt erstmal so ins Gespräch gekommen sind. Und das hat mich also auch gerade an einem Tag erwischt, an dem wirklich wieder volle Katastrophe war, weil ich... Also bei uns geht es ja schon immer los, damit ich arbeiten gehen kann, muss ich mein Kind erstmal wecken. Sie ist eine Langschläferin und damit ich aber pünktlich im Büro bin oder einigermaßen pünktlich, ich habe zum Glück sehr flexible Zeiten, aber trotz allem will ich irgendwann mit meinem Tag fertig werden. Also muss ich sie in den meisten Fällen wecken. Und da geht es aber eigentlich schon los. Also wer weckt schon gern ein schlafendes Kind, wenn man sich eigentlich denkt, hätte ich doch einfach mein ganzes Jahr Elternzeit genommen, dann hätte sie jetzt ausschlafen können. Also so, wenn der Tag schon startet und dann zieht sich das halt durch die Bank. Ne? Kind hat vielleicht irgendwie gerade keine Lust auf Oma oder Kita oder sonst irgendeine Betreuung und man muss aber trotzdem abgeben, weil man ja auch will und fragt sich dann aber, ist es jetzt so wichtig, dass ich in die Arbeit gehe, wenn man es vielleicht aus, klar, finanziellen Gründen muss, ist es dann immer noch mal eine andere Situation. Ich bin jetzt hier in der sehr privilegierten Position zu sagen, ich gehe einfach, weil ich das möchte. Und und da hittet halt natürlich dieses schlechte Gewissen schon hart, ja. Mhm.
Total, total. Und ich glaube, da kann man sich auch gar nicht freimachen. Und das ist auch unabhängig, ob Mutter oder Vater. Ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo das Kind, wie du schon sagst, gerade in dem Moment eigentlich die Sicherheit der Eltern bräuchte und das aber im dem Moment nicht möglich ist. Und das ist auch in Ordnung. Ja, es ist ja auch in Ordnung, mal dieses Gefühl zu haben, oh Gott, muss das jetzt sein? Oder auch, ne, ich komme mir total schlecht vor, weil ich das Kind jetzt abgebe und dass es vielleicht auch sogar geweint hat. Meine Erfahrung ist, ich habe auch diese Morgenen erlebt und ich habe auch bibbernd hinter dieser Tür gestanden, wo ich mein Kind gerade abgegeben habe und habe aber gewusst, es ist in total liebevollen Händen. Ja, das sind ausgebildete Fachexpertinnen und in der Kita, wo wir sind halt primär Frauen. Das heißt, ganz tolle, herzliche Menschen, die schon jetzt ja auch ein paar Jahre meine Kinder begleiten. Und deswegen auch an solchen Tagen wusste ich, okay, ich warte hinter der Tür und ich habe maximal 2-3 Sekunden gewartet. Da hatte das Weinen aufgehört und das Kind konnte sich dann mit der Erzieherin zurechtruckeln, beziehungsweise hat ja auch da eine starke Bindungs- und Vertrauensperson. Aber das ist total normal und ich sagte es schon, das geht Frauen und Männern gleichermaßen, ja, oder Müttern und Vätern. Das ist einfach dieses schlechte Gewissen und woher kommt das denn? Weil wer sagt denn, dass es richtig ist oder falsch ist? Es gibt kein richtig und falsch. Du oder ihr entscheidet für eure Familie, für eure Familienkonstellation, was das Richtige ist. Und das Richtige kann auch sein, dass jemand sagt, ich möchte früher wieder meinem Erwerbsleben nachgehen, meiner anderen Leidenschaft, weil mit der Rolle Mutter, die man oder Vater, die man ja bekommt, gibt man seine vorherigen Rollen ja nicht auf. Manche muss man pausieren, ging mir genauso. Ich habe eine Zeit lang Kampfsport gemacht, mit positivem Schwangerschaftstest war das Thema dann erstmal beendet. Aber das sind alles Dinge, die pausieren für eine gewisse Zeit. Aber gerade sowas, was mich auch beruflich interessiert, wo ich einfach meine Passion mitsehe, das muss ich ja nicht aufgeben, nur weil ich diese Rolle Mutter oder Vater noch dazu bekommen habe. Und ja, die ist präsent. Und ja, diese Rolle verändert alle anderen Rollen. Ja, also das ist ja auch was, ich glaube, das ist auch gerade, wenn man das mal so in den Studien sieht, ein ganz großes Thema, diese Identitätsentwicklung, die Eltern durchmachen. Ja, es gibt den Maternal Strengths Studie dazu, wo aufgezeigt wird, welche quasi Kompetenzen Eltern verstärkt entwickeln aufgrund dessen, dass sie Eltern sind. Ja, weil sie eben Zeitknappheit, ja, das ist eines der großen Themen. Oder auch die Empathiefähigkeit, die Eltern lernen. Also jeder, der schon mal so einen kleinen Menschen vor sich hatte mit einem Wutausbruch im Supermarkt, weiß, was ich damit meine. Ja, das sind alles Dinge und die werden einem tagtäglich begegnen. Ja, tagtäglich begegnen diese Kompetenzen den Eltern und sie entwickeln die dadurch weiter. Und ich hatte die Tage auch ein spannendes Gespräch mit Joachim, der den Parental Skill Scan entwickelt hat. Auch ein Test, der nochmal aufzeigt für jeden selber, weil man bekommt eine personalisierte Auswertung. Welche Kenntnisse und Erfahrungen habe ich denn durch meine Elternschaft gemacht, die mir auch im beruflichen Alltag helfen? Und deswegen, wir Eltern müssen uns oder sollten uns wirklich frei machen von diesem schlechten Gewissen, dieser Schuld, weil jedes System, jede Familie funktioniert so, wie sie es am besten braucht. Ja, und es ist auch ein bisschen mein Appell und das ist auch das, was ich, glaube ich, auf LinkedIn versuche deutlich zu machen. Wir haben diese verschiedenen Rollen. Und die werden unterschiedlich gewichtet, ja. Und das ist auch in Ordnung, dass diese Mutterrolle gerade am Anfang, wenn das Kind klein ist, oder auch die Vaterrolle unglaublich groß ist. Nur sie darf sich auch immer wieder verändern. Und es darf immer mal wieder Phasen auch geben, wo sie etwas mehr zurücktritt, weil es eben noch andere Personen gibt, die an der Stelle mit einsteigen.
Ein sehr schöner Gedanke von dir, finde ich, ist einfach dieses, dass sich das natürlich verändern darf. Was ich aber jetzt gerne nochmal aufgreifen möchte, ist auch, weil du natürlich sagst, naja, wir wissen das mittlerweile, es gibt Studien dazu, dass sich die Identität verändert, dass man ganz viele neue Skills dazu lernt, dass man einfach auch natürlich vor allem als Mutter, aber sicher auch als Vater schon ein komplett neuer Mensch wird. Vor allem, glaube ich, beim ersten Kind. Ich denke, mit jedem weiteren Kind verändert sich das natürlich auch wieder auf eine gewisse andere Art und Weise. Aber gerade so das allererste Mal Eltern werden, glaube ich, da kommt so die größte Veränderung im Leben, aber eben auch persönlich. Und dann, und das hast du am Anfang des Podcasts gesagt, sind wir in einem System, das das ja eigentlich gar nicht so trägt oder nicht mehr, weil es einfach noch an früheren Strukturen festhält, sondern einfach gar nicht mehr an die jetzigen Lebensrealitäten von den meisten, mit den meisten Lebensrealitäten einfach vereinbar ist. Und was ist da so dein Gedanke? Was müsste sich vielleicht da auch im System ein bisschen verändern oder welche Erkenntnisse, die wir ja mittlerweile haben, sollte sich das System da vielleicht mal zu Herzen nehmen?
Ja, also ich glaube, da gibt es unglaublich viel, wo wir ansetzen können. Wenn ich das jetzt mal aus meinem persönlichen Alltag oder aus meiner persönlichen Situation raus betrachte, ich lebe in einer Großstadt, ja, das heißt, wir haben hier natürlich viele gute Strukturen. Aber, und das ist auch wieder ein Thema, wie das hier kommunal geregelt ist, es gibt nur einmal im Jahr die Möglichkeit, in einem Kindergarten neu zu starten. Außer jemand verlässt den Kindergarten wegen Umzug und es wird ein Betreuungsplatz quasi kurzfristig frei. Das heißt, mit den Reformen auch hinsichtlich Elterngeld und die damit verbundene Elternzeit, was gerade in der Diskussion ist, dass diese gekürzt wird von den Monaten, führt dazu, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt mein Kind geboren ist, dass ich einfach eine längere Phase habe, wo ich vielleicht keine Betreuungsmöglichkeiten habe. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, da wurde sich vielleicht nicht immer vollumfänglich Gedanken drüber gemacht, was das denn für Eltern heißt. Und auch wenn wir das mal auf die Betreuungssituation in den Kitas beziehen. Ja, welche Randzeiten werden denn abgedeckt? Jetzt habe ich, so wie du, einen sehr flexiblen Job, habe da auch die Freiheiten, das mit zu gestalten. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Weiß aber auch, dass es Eltern gibt, die da wirklich an ihre Grenzen kommen. Aufgrund der Situation, die der Job hergibt, die einfach andere Betreuungszeiten notwendig machen. Und gerade in diesen Ballungsgebieten, wo ich auch lebe, würde ich mir einfach wünschen, dass es da mehr Angebote gibt, die zueinander passen. Weil ich sehe viele Eltern in unserem Kindergarten, die ihre Kinder um 14 Uhr, 13, 14 Uhr abholen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht werten. Aber dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, Betreuungsstrukturen auch nach Stunden beziehungsweise nach den Verfügbarkeiten der Eltern mit auszurichten und nicht nach einem stumpfen quasi Vorgabe vom Kindergarten. Das sind unsere Zeiten und in dem Rahmen müsst ihr schauen, wie ihr zurechtkommt. Also das ist zum Beispiel ein Ansatz. Dann, was ich erlebe, ist, und so ging es uns auch persönlich, durch den Wegzug aus dem quasi Geburtsort oder Heimatort, wo man groß gewachsen ist, ist natürlich das ganze Thema Familie und Familienunterstützung so nicht immer gegeben. Jetzt haben wir das Glück, dass wir auf der einen Seite wirklich tolle Unterstützung bekommen und die dann immer quasi eingefahren kommt, weil nicht aus der Nähe. Aber, und das empfehle ich Eltern, das wird auch ein Teil von meinem Buch sein, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ein Netzwerk, und es kann so hilfreich sein, wenn man auch gute Freunde hat, die mit den Kindern connecten, wo man sagt, okay, ich habe jetzt heute einen wichtigen Termin, ich muss ins Büro fahren, mein Kind ist krank zu Hause. Und da hatte ich das Glück, dass schon mal eine meiner besten Freundinnen dann zu uns kam und gesagt hat, okay, dann übernehme ich. Und das ist dieses Dorf, ja, was man sich neu aufbauen darf. Das Netzwerk, das Dorf und das in Kombination mit, wie gesagt, anderen Systemen würde, glaube ich, viel helfen. Und wenn wir uns dann auch noch gesellschaftlich die Strukturen angucken, wann bekommen Eltern heutzutage Kinder? Und in welchem Alter befinden sich dann eigentlich die Großeltern, die früher ja auch dieses Dorf mit gebildet haben? Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, meine Großeltern waren mit 58 und 59 Rentner. Das heißt, die Systeme, die es damals nicht gab, weil Kindergarten war früher erst ab 3 Jahren möglich, beziehungsweise ich weiß noch, an unserer Schule gab es einen Hort, da waren 20 Kinder und das war's. Also auch das war natürlich eine andere Zeit. Aber dadurch, dass es diese Strukturen hinsichtlich Rente gab, konnten meine Großeltern sich ganz intensiv um mich kümmern. Und deswegen, das sind viele kleine Parameter, und die funktionieren momentan alle autark. Und wenn die anfangen würden, miteinander zu reden, dann könnte das so ineinander greifen. Und wir sind gar nicht weit weg voneinander. Ja, also ich sag's nochmal, ich bin hier in einem Ballungsgebiet. Ich habe hier in dem Umkreis, wenn ich mal so einen Zirkel ziehen würde, von 500 Metern, 6, 7 Kindergärten. Das heißt, wenn wir einfach mal anfangen würden zu schauen, welche Strukturen bräuchte es für Eltern, welche Randzeiten bräuchte es, weil die einen wollen vielleicht morgens um 7 schon das Kind abgeben, damit sie um 7:30 auf der Arbeit sind. Die anderen sagen, naja, mir reicht auch 9 Uhr. Ja, das sind alles so Dinge, ich glaube, wenn die mehr miteinander reden würden, hätten wir bei wenig Aufwand, weil es geht auch immer um das Thema Kosten am Ende. Und das ist was, das sage ich ganz bewusst. Kinder haben gar keine Lobby. Ja? Eltern vielleicht ein bisschen. Aber es ist einfach ein ganz großes Thema, dass wir, wenn wir nicht selber aktiv werden, es keine Veränderung geben wird.
Ich fand jetzt deinen Gedanken gerade auch so spannend, dass du sagst, es sind eigentlich nur ganz wenige oder ganz kleine Parameter oder Stellschrauben, an denen man ja eigentlich drehen könnte. Und dann würde sich aber für ganz viele Familien wahrscheinlich enorm viel verändern. Also gerade was ich jetzt auch so sehe, ist natürlich zum Beispiel so die Betreuungszeiten von Kitas oder so. Das ist auch was, wo ich mir denke, dass das nicht mit der Zeit geht, finde ich auch sehr interessant. Gerade auch natürlich, wo ganz viele große Unternehmen ja angefangen haben, Betriebskitas einzuführen oder Betreuungsmöglichkeiten, dachte ich, das bringt so einen Wandel. Aber da hat man dann einfach wieder gemerkt, okay, so unser generelles System wälzt es dann wieder auf die Einzelnen ab. So, okay, die Unternehmen finden für sich Lösungen, damit sind wir, wer auch immer jetzt wir ist, aber ist dann einfach raus. Und damit auch gesellschaftlich natürlich der Gedanke, naja, wenn ich arbeiten will, muss ich mir natürlich vielleicht einen Betrieb suchen, der jetzt eine Betriebskita hat, um da bessere Vereinbarkeit zu schaffen. Also in der Summe ist es einfach so, wir wälzen das aufs Individuum ab und am Ende und auf wen wird es am meisten abgewälzt? Natürlich auf die Eltern, weil es ist ja eine persönliche Entscheidung natürlich, ein Kind zu bekommen. Ich finde, das wird jetzt auch nochmal ganz stark in Hinsicht auf die Elterngelddebatte natürlich auch nochmal sichtbar, dass jeder und vor allem jede Einzelne da für sich selber verantwortlich ist. Und ich glaube, damit können wir jetzt einen guten Bogen zu deinem Buch nämlich schlagen, weil solange sich am System nichts verändert, und sind wir ehrlich, wir arbeiten alle daran mit unseren Stimmen, aber es ist, naja, die Mühlen mühlen langsam, wie man so schön sagt. Deswegen tragen wir das jetzt erstmal noch alleine. Und da setzt aber dein Buch, dein Journal an, und darüber würde ich jetzt gerne noch mehr erfahren.
Genau, es greift den Punkt, den wir am Anfang hatten, nochmal auf. Weil wo startet das Buch? Das startet bei den Eltern selbst. Und ich sagte es bereits, für mich, ich bin selbst berufstätige Mutter und deswegen ist die Zielgruppe auch hauptsächlich berufstätige Mütter. Berufstätige Väter sind aber genauso willkommen und eingeladen, diesem Buch zu folgen. Wir starten bei den Eltern, weil wir sagten es ja eingangs schon, ja, es ist das Thema Schuld, was immer mitschwingt. Es ist das Thema auch Einsamkeit, weil Eltern schafft, bedeutet auch, man ist oft auch mal mit seinen Gedanken alleine und auch das Thema Reue. Und das sind alles Dinge, die passieren in uns und es ist auch ein normaler Prozess. Nur ich möchte darauf aufmerksam machen, dass man A, nicht alleine mit diesen Gedanken ist und B, auch nicht alleine verantwortlich für alles ist. Und damit will ich Eltern nicht aus der Verantwortung ziehen, weil man entscheidet sich bewusst für Kinder und Kinder bedeutet auch immer ein bisschen Verzicht und auch eine gewisse Anstrengung, die damit einhergeht, weil man aber auch das beste Geschenk der Welt bekommt, das nur so nebenbei. Nur ich glaube, dass viele Eltern wirklich denken, oh, es liegt an mir, es ist mein schlechtes Zeitmanagement, ich müsste mich mehr optimieren. Ich müsste mehr das oder wie man es auch häufig sieht, und es war auch, glaube ich, der Beitrag, der uns beide connected hat. Eltern wollen die beste Kindheit für ihre Kinder. Ja, das ist so ein Glaubenssatz. Ich will, dass mein Kind besser hat als ich. Der ist total normal und das ist auch gut so. Nur wir dürfen dabei uns selbst nicht vergessen. Ja, ich sage das immer, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, dass man sich selbst nicht vergessen sollte, zuerst die Sauerstoffmaske auszusetzen, weil dann kann ich anderen helfen. Ja? Und da möchte ich mit meinem Buch darauf aufmerksam machen und ich möchte auch Eltern dazu anregen, weil ich sagte es ja schon, ich kenne nicht jede Familie, ich kenne nicht jedes Familiensystem, aber ich kann Fragen stellen. Ich kann Fragen stellen und deswegen ist es in einem Journal verpackt, beziehungsweise das Buch kann entweder als Journal quasi direkt genutzt werden oder man holt sich sein Lieblingsnotizbuch dazu und beantwortet die Fragen dann darin oder Tagebuch, je nachdem, was man führt. Und dieses Tagebuch oder dieses Buch ist ganz wichtig, weil ich kenne das aus der Forschung, da gibt es die Harvard-Zielforschung, die da relativ bekannt ist, wo klar geworden ist, dass wenn ich mir meine Dinge aufschreibe und wenn ich mir auch aufschreibe, was ich verändern will, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, das dann auch entsprechend umzusetzen. Deswegen, da setzt das Buch an, stellt viele Fragen, gibt viel Input und zeigt im zweiten Schritt dann das, was wir gerade hatten, das Thema die Erwartungen, die an Eltern gestellt werden, du musst resilient sein und empathisch und bedürfnisorientiert erziehen und sollst auch dabei noch top aussehen, hast einen super Job und ach ja, Paarlife gibt es auch noch, ne? Also man ist ja auch noch Liebespaar, das darf man natürlich auch nicht vergessen und muss auf Date Night gehen. Das sind alles Erwartungen, die auf die Eltern einströmen und auch da lade ich zu ein, sich davon frei zu machen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich als Eltern diesen Freiraum zu nehmen, aber auch immer wieder drauf zu schauen, passt das so noch zu uns? Passt das so noch zu mir? Oder haben sich Dinge verschoben? Weil das ist dieser Veränderungsprozess. Ja, man sagt es in jedem Ratgeber, den man lesen kann zum Thema Kindererziehung, ja, der Klassiker auch da, oh je, ich wachse, steht, alles ist eine Phase. Und so ist das auch als Eltern. Alles ist eine Phase. Es ist eine Phase, dass ich zum Beispiel, auch ich persönlich, ja, Kampfsport nicht wieder machen konnte und wollte. Und es ist aber auch eine Phase, dass ich dann vielleicht was Neues entwickelt habe. Und bei mir ist das zum Beispiel beim Sport im Bereich Laufen. Ja, ich habe das Laufen für mich entdeckt, weil es diese Situation ist, wo ich abschalten kann, wo ich einfach für mich in der Natur bin. Ja, mit ein bisschen Musik auf den Ohren. Und für mich da so eine, ja, kleine Freiheit gefunden habe. So, und dann kommt das Thema als drittes, was ich gerade schon sagte, die strukturellen Themen. Wir müssen wirklich anfangen, das miteinander zu verbinden und zu schauen, was kann ich denn als Einzelne tun? Weil das ist auch oft das Thema, dass Eltern sich so verloren fühlen und denken, naja, was kann ich alleine denn machen? Doch, du kannst ganz viel machen, weil sichtbar werden in dem eigenen Radius, in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Kita, in der eigenen Schule, ja, Themen ansprechen, Themen übernehmen, auch mal Denkanstöße geben, ja, sich vielleicht auch in der Kommunalpolitik oder im Ortsvorstand mit engagieren. Das sind alles Möglichkeiten, wie Eltern lauter werden können. Ja, wir machen das auf unsere Art und Weise, aber jeder Einzelne kann auch was tun. Weil ich glaube, das ist das, was nur helfen wird. Wenn wir alle mehr in die Richtung gehen und uns überlegen und aus Best Practice, so macht man das in der HR, in der Wirtschaft, ja, man baut Best Practices und die werden entsprechend auch auf größere Teile und Bereiche ausgerollt. Und als letzten Schritt in dem Buch möchte ich dann wieder den Weg zurückfinden zu den Eltern selbst. Ja, das heißt, ich möchte nochmal Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte nochmal auch wieder mit Fragen begleiten, weil ich glaube, Eltern können schon unglaublich stolz auf sich sein. Ja, das vergessen wir nämlich auch manchmal, dass man sich manchmal selber so ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen kann, was man denn alles schon geschafft hat. Ja, und das ist häufig so beim ersten Geburtstag, dass man das erstmal so realisiert, oh mein Gott, was haben wir denn jetzt in diesem Jahr bitte alles geschafft, ja. Und da möchte ich, wie gesagt, Eltern einladen, sich dessen bewusst zu sein und auch nochmal das ein oder andere Werkzeug aus dem Coaching mit an die Hand zu geben, was vielleicht auch nochmal hilft, so ein bisschen mehr zu schauen, okay, was haben wir schon Tolles geschafft und was ist uns vielleicht auch noch für die Zukunft weiter wichtig, wo wir den Fokus drauflegen wollen.
Klingt für mich nach einem sehr guten, einer guten runden Sache, wie du das beschreibst, auch mit den verschiedenen, Bereichen oder Fokusthemen, die du da aufbaust. Was mich ja direkt überzeugt hat, obwohl du ja zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber gesprochen haben, wirklich noch recht am Anfang auch deines Channel warst, aber was mich auch direkt abgeholt hat, war natürlich auch, wie niedrigschwellig man da einfach reingehen kann. Also es gibt wunderbare Coaches und Coachinnen da draußen, die sich ja auch auf Mütter und Eltern spezialisieren, aber das ist oft an verschiedene Dinge auch geknüpft, also eben finanziell oder auch persönlich. Nicht jeder mag das mit jemand anderem, diese Themen vielleicht erstmal so bearbeiten. Und da fand ich einfach, dein Journal ist natürlich da ein sehr, sehr tolles Angebot, um mich da auch ja erstmal anfangen damit zu beschäftigen, mich da wirklich mit Fragen, die mich da begleiten, einfach ja tiefer zu gehen und mir das auch aufzuschreiben, weil das stimmt tatsächlich, wenn man sich Dinge aufschreibt, dann glaube ich, ist es erstens ist es aus dem Kopf raus und zweitens ist es aber auch wahrscheinlicher, dass man dann das Ganze verfolgt. So.
Ja, genau. Und was du gerade ansprichst, ist auch ein super wichtiger Punkt, weil ne, neben Ressource und auch möchte ich mich jemand anderes gegenüber so öffnen, ist das größte, die größte Knappheit, die Eltern ja haben, ist der Faktor Zeit. Ja, also das heißt deswegen auch nochmal die Idee, das in einem Buchformat zu verpacken, weil oft ist es so, man fängt irgendwie, man liegt abends auf dem Sofa und irgendwie merkt man so im Magen oder im Herzen, irgendwas ist da. Und das ist genau der Moment, wo ich mit meinem Buch dann quasi anknüpfen möchte. Ja, dass man für sich selber überlegt, okay, ich nehme jetzt die Zeit und ich weiß selber, Routinen und auch ne, sich regelmäßig hinzusetzen, fällt auch mir nicht immer leicht. Und ich glaube, da kann auch jeder so für sich seine Struktur finden. Aber sich einfach mal diese, es muss gar nicht lange sein, ja, 20 Minuten, halbe Stunde am Abend hinzusetzen und sich diese Gedanken aus dem Kopf zu schreiben, das hilft ungemein.
Das glaube ich, ja. Und auch wenn wirklich der Gedanke zu sagen, okay, 10, 20 Minuten, dass man sich die Zeit auch einfach mal bewusst für sich selber nimmt. Also, dass man einfach sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und mache mir Gedanken. Was mich jetzt auch noch abgeholt hat, war natürlich der Faktor, dass du sagst, man kann auch was verändern. Also man muss nicht direkt auf LinkedIn laut werden oder einen Podcast starten, sondern man kann natürlich auch in seinem Umfeld was verändern. Nicht nur für sich, sondern vielleicht dann auch für andere. Also der genau. Hauptfokus ist ja, dass man sich für sich erstmal besser strukturiert oder zu sich selbst auch wieder ein Stück findet, wie man es denn machen möchte und nicht, wie man es vielleicht, weil es von außen so gespiegelt wird, machen sollte. Und aber da auch vielleicht den Mut mitzubekommen, das nicht nur für sich, sondern auch vielleicht für andere dann ein Stück weit besser zu machen. Das finde ich sehr, sehr schön. Hast du denn wahrscheinlich noch keinen so konkreten Zeitplan wegen dem Journal, oder?
Nee, und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich stehe gerade an dem Punkt, ich habe dieses Konzept und die Ideen für mich runtergeschrieben. Ich arbeite eigentlich schon länger an dem ganzen Buchprojekt, aber, und das ist das Schöne, ich habe da wirklich für mich eine richtige Reise erlebt und auch vorgenommen. Weil ich hatte, als ich die erste Idee für das Buch hatte, das ist mittlerweile 2,5 Jahre her, hatte das eine ganz andere Struktur, einen ganz anderen Aufbau. Aber, und das ist so das, was passiert ist, ich habe immer gedacht, ich muss halt, ne, so wie das auch, glaube ich, so üblich ist, ich muss mich halt gut organisieren, ich brauche ein gutes Zeitmanagement und dann schaffe ich das alles. Und es gab so einen Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, nee, es liegt gar nicht an mir und meinem Zeitmanagement. Und ich kann mich noch so sehr anstrengen und es versuchen. Es ist so in dem Setting strukturell nicht zu schaffen. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich auch wirklich extreme Symptome hinsichtlich Burnout hatte. Ich hatte sage ich auch ganz ehrlich, ich bin damals nicht zum Arzt gegangen. Ich habe auch da den Fehler, die Schuld bei mir gesucht. Ja, ich muss mich nur mehr konzentrieren, fokussieren, mehr meditieren, Achtsamkeitsübung, was weiß ich, was es da alles für Selbstoptimierungsmaßnahmen gibt. Und habe aber jetzt, und das ist das Schöne auch mit dem Buch festgestellt, nein, das lag nicht persönlich an mir. Ich habe mich nicht zu schlecht organisiert oder hatte ein schlechtes Zeitmanagement. Es waren die Rahmenbedingungen und die Strukturen, die immer extremer wurden und dazu geführt haben, dass es sich so entwickelt hat. Und deswegen möchte ich wirklich alle Eltern davor bewahren, dass sie in diesen Strudel kommen und früher anfangen, auf sich zu schauen und früher anfangen, aktiv zu werden. Weil wie gesagt, manchmal fehlt einem dieser Spiegel, ja, und das soll mein Buch halt auch bieten. Ja, das soll den Eltern die Möglichkeit geben, sich selber erstmal hinzusetzen, mit sich selbst quasi zu konfrontieren. Und die ein oder andere Frage wird auch unbequem sein. Aber wenn man sich die für sich mal ehrlich beantwortet, weil was in meinen Notizen steht, das liest ja zum Glück nur ich. Ja, das muss ich ja niemand anderes zeigen, das muss ich ja nur mit niemandem besprechen. Aber sich dessen bewusst zu machen, sich selbst auch mal ehrlich zu sagen, nee, so geht's nicht weiter, das hat mir total geholfen. Und deswegen, ich suche noch den passenden Verlag, um auf deine Frage zurückzukommen. Genau, suche den wirklich passenden Verlag für mich und diese Buchidee. Und ja, sobald das steht, würde ich dann nochmal Bescheid geben. Und dann wird es auch mehr Daten und Fakten dazu geben. Aber momentan stehe ich da noch am Anfang.
Genau, also falls hier heute zufällig jemand zuhört, der im Verlagswesen vielleicht irgendwie tätig ist oder da Kontakte hat und sich denkt, ah, ich wüsste da vielleicht den einen oder anderen Ort für Lisas Buch, dann gerne einfach mal entweder in die Kommentare schreiben oder direkt an die Lisa wenden. Du bist hauptsächlich auf LinkedIn aktiv. Ich werde dann auf jeden Fall auch den Link zu deinem Profil in der Folgenbeschreibung noch mit verpacken, damit man dich ganz unkompliziert auch finden und kontaktieren kann, wenn man denn irgendeine Unterstützung hat oder sagt, das ist ein Projekt, da hätte ich vielleicht jemanden an der Hand, den ich dir da mit vermitteln möchte. Also da fühlt euch gerne frei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Lisa ist da bestimmt dankbar. Genau. Ich würde dich gern zum Abschluss der Folge auch noch fragen, was du nach all dem Mama-Sein jetzt übers Mama-Sein und Vereinbarkeit einfach so weißt. Was wäre so diese eine Sache gewesen, die du gerne vorher wirklich gewusst hättest?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, viele Eltern sagen an der Stelle, hätte ich gewusst, wie anstrengend es ist. Nein, aber das weiß man zum Glück vorher nicht.
Genau.
Und es ist auch wirklich, es ist, und das sage ich aus vollem Herzen, es ist die tollste Reise meines Lebens. Ja, diese kleinen Menschen, die man da in die Welt setzt, das sind wunderbare Persönlichkeiten. Und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass sie so lange schon in unserem Leben sind und wirklich unsere Familie dadurch so wachsen durfte. Den einen Tipp, den ich, glaube ich, gerne schon ganz, ganz früh gehabt hätte, wäre, sich viel häufiger mit diesem Thema Identität und Identitätsveränderung auseinanderzusetzen, weil wie ich es auch schon vorhin sagte, mit dem, wo ich in diese Überlastung gerutscht bin, man rutscht da so rein. Ja, man merkt es gar nicht. Das geht dann über Wochen, Monate und dann rutscht man so rein. Oder auch wenn ich an mein erstes Jahr mit Kind zu Hause mich daran erinnere, dass man rutscht da so rein. Ja, das ist, und da hätte ich mir einfach viel früher gewünscht, dass ich mir dem bewusst bin und auch mich damit vielleicht ein bisschen bewusster auseinandersetze, als ich es damals gemacht habe. Deswegen auch da wieder mein Buch darf man gerne auch schon mit gültigem Schwangerschaftstest verschenken, ist vielleicht auch ein wunderbares Geschenk für eine Babyparty, weil es, wie gesagt, so nah an der Identität des Elternwerdens dran ist und kein Elternratgeber oder Erziehungsratgeber an der Stelle.
Wichtig, glaube ich, auch wirklich das nochmal zu erwähnen, ja. Also ich finde auch, ich habe wirklich gute Ratschläge bekommen während der Schwangerschaft, während der ersten Zeit. Aber was mir einfach niemand verraten hat, ist dieses, dass man, also wirklich, für mich hat sich das so angefühlt, ich bin aufgewacht und war ein komplett neuer Mensch und wusste aber dann nichts mit mir anzufangen. Also irgendwie, und jeder von außen sieht dann ja auch diese Mama in dir und dann war dann auf einmal so dieser Punkt so, wo bin ich eigentlich? Wo ist so dieser Mensch, der ich war? Und dann versucht man sich natürlich in diese neue Rolle reinzufinden. Gleichzeitig für mich war das dann wieder in meine alte Rolle zurückzufinden. Und das war ja, also es war ja ein absolutes Chaos. Deswegen, ich warte sehnsüchtig immer noch auf dein Buch, nämlich das muss ich gestehen, denn auch jetzt nach dem ersten Jahr, das jetzt hinter mir liegt, nach dem ersten Mama-Jahr, ist es auch nach wie vor eine Reise. Ich glaube, das bleibt auch eine Reise. Deswegen ist der Podcast auch geboren und ich denke, dass es halt ganz viele so trifft, nur dass vielleicht auch ganz, also oder nicht jeder und jede im Alltag dieses Privileg hat, sich damit auch erstmal so intensiv auseinanderzusetzen oder vielleicht auch nicht diese Tools an der Hand hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und da knüpft dein Buch einfach an. Ich werde es auf jeden Fall, sobald es raus ist, hier ganz viel im Podcast teilen, damit man es nicht verpasst.
Sehr gut. Vielen Dank.
Gut, dann ja, liebe Lisa, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Der Austausch mit dir war wirklich sehr wundervoll. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Jasmin.
Genau, dann an alle Mamas und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. In der nächsten Folge erzählt uns Madita, wie es ist, als Mama in der Elternzeit zu kündigen und das ohne Plan B. Podcast abonnieren, um keine Folgen zu verpassen.